Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
So, zuallererst, sorry, ich weiß nicht, ob es raushört, aber ich bin total verschnupft. Gamescom hat mir dann doch mal den Rest gegeben. War ja wieder klar, ich bewege mich außerhalb des Büros und was ist? Ich lieg flach. Happy Birthday.
Ja, ich meine, das wird wahrscheinlich so 50% von den Besuchern in Gamescom passieren.
Oh ja, da habe ich schon einiges gesehen. Da liegen wohl sehr viele Journalisten und Reporter zurzeit flach.
Es liegen tatsächlich verdammt viele flach. Grits an die Kollegen, ne? Habe ich auch schon mitbekommen. Gott sei Dank ist es halt bei mir kein Corona. Es ist einfach nur eine ziemlich lustige Schnodderseuche. Yay. Aber ich höre mich halt an, als würde ich durch eine Gießkanne sprechen. Deswegen sorry. Ach ja. So, Woche vorbei, Monat vorbei. Steuererklärung ist fertig. Star Wars Outlaws ist draußen. So, das war der Podcast. Wir wünschen euch einen schönen Tag.
Japan kommt ein bisschen kurz.
Ach, Japan ist bestimmt auch irgendwas passiert, aber mein Gott, ist Japan, ne? Nein, tatsächlich, um es ganz kurz anzusprechen, in Japan ist ja gerade der Taifun Shanshan unterwegs, der ziemlich langsam vor allen Dingen unterwegs ist und dadurch eine Schneise der Verwüstung anrichtet. Aktueller Stand sind leider 4 Todesopfer und 79 Verletzte waren das heute um 8 Uhr morgens. Wir werden heute nicht weiter drüber sprechen, weil einfach das Ausmaß noch nicht wirklich bekannt ist und die Informationslage aktuell so ist, dass es eigentlich keine wirklichen Informationen gibt. Das ist alles so ein Mischmasch aus den letzten 3 Tagen und dann so weiter. Deswegen warten wir da jetzt mal ab, weil wir ja nichts Falsches erzählen wollen und sind da ein bisschen vorsichtiger. Auf der Webseite aktualisiert man natürlich ständig, wenn wir neue Informationen bekommen. Aber wie gesagt, Podcast ist ein bisschen was anderes.
Jo. So.
Und da haben wir natürlich noch viel, viel mehr Themen. Okay, Podcast nicht zu Ende, Fiebermittel wirkt, wir können loslegen. Gott.
Ja, let's go.
Ja, tatsächlich. So, wir fangen mal eben an, würde ich vorschlagen, mit Tourismus.
Hm.
Ja, ich habe keine Lust auf Politik.
Die wäre schon.
Ja, eben. Also als allererstes erstmal, es ist auch da kurz erwähnt, der Fuji, der kostet ja jetzt, wenn man von der einen Seite rauf möchte, kostet das ja ab sofort Eintrittsgebühr. Von Shizuoka aus noch nicht. Das hat sich jetzt oder wird sich nächstes Jahr ändern. Shizuoka möchte auch eine Eintrittsgebühr verlangen. Ist klar, das ist lukrativ, also macht man's.
Oh, so. Aber die warten auf die nächste Saison damit, oder wie?
Ja, weil sie diese Saison das nicht mehr umsetzen können.
Hm, okay.
Deswegen nächste Saison. So, jetzt aber zur Steuerfreigrenze, denn tatsächlich erwägt Japan, die Steuerfreigrenze für Touristen abzuschaffen. Derzeit ist es ja so, im Prinzip kauft man im Rahmen von 500.000 Yen, also 3.106 Euro, Verbrauchsgüter ein, wohlgemerkt nur Verbrauchsgüter. Dann ist es halt so, gibt es eine Steuerfreigrenze, man spart sich im Prinzip die Verbrauchssteuer, logisch. Die japanische Tourismusbehörde möchte diese Freigrenze jetzt komplett abschaffen. Das heißt aber nicht, dass ihr dann die Steuer zahlen müsst. Nee, tatsächlich soll ein neues System kommen, dass diese Freigrenze, also diese Grenze gibt es dann einfach nicht mehr. Ihr könnt dann im Prinzip für 1 Million einkaufen und bam.
Ah, okay, oh. Also statt irgendwie das anzupassen, sagt man einfach, weg damit.
Genau, denn anders als zum Beispiel schon bei Elektronik, ist halt die Grenze bei Verbrauchsgütern extrem weit unten. Und man sagt halt, also wenn man zum Beispiel edle Waren kaufen möchte, sei es ein teurer Whisky oder was weiß ich, ja, da hat man leichte Probleme mit dieser Freigrenze. Gleichzeitig will man auch die Vorschrift abschaffen, dass steuerfreie Waren in Tüten verpackt und versiegelt werden müssen. Das ist jetzt derzeit so eine Regel. Damit will man halt den Weiterverkauf bzw. den Konsum vor der Ausreise verhindern. Aber was jetzt auch neu sein wird, ist eben, dass man im Laden selbst die Steuer mitbezahlen muss. Und erst bei der Ausreise, wenn man nachweisen kann, ja, hier, ich habe die Produkte noch, dann kriegt man erst die Steuervergütung.
Okay, also das wird wahrscheinlich dem, ein kleines bisschen im Schwung noch geben, oder? Weil ja. Es ist ja sehr beliebt für die ganzen Nachbarn aus den anderen, aus den asiatischen Ländern nach Japan zum Einkaufen zu fliegen, ne?
Richtig, und auch natürlich größere Mengen zu kaufen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Dass man halt nachweisen muss, dass man die Sachen dann noch hat, klar, verständlich, also bin ich jedenfalls der Meinung. Und hinzu kommt, man kann auch ein bisschen den kommerziellen Weiterverkauf in den Riegel vorschieben, weil wenn da jemand rausstolziert und sagt, hey Leute, hier, ich habe, weiß ich nicht, 5.000 Milchpakete oder irgendwie sowas, das fällt dann schon ein bisschen auf, dass das bestimmt nicht für den Privatverbrauch ist.
Ich finde es interessant, dass man so einen Schritt halt geht.
Naja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Man hofft, dass die Touristen teurere Dinge kaufen und gleichzeitig eben der verbotene Handel im Prinzip damit dann aufhört. Es gab ja schon einige Strafverfahren genau deswegen. Auch Apple hat übrigens deswegen schon ordentlich eins auf die Mütze bekommen in Japan. Und in der Hinsicht, also ich finde es vernünftig.
Ja, es ist schon vernünftig. Man möchte aber auch seinen Kuchen haben, ne? Man will so viel wie möglich davon profitieren, ohne dann die Scherereien zu haben.
Ja, das ist natürlich richtig. Man muss aber auch dazu sagen, Japan versucht ja momentan sich sehr stark an vermögenden Touristen zu orientieren, weil die natürlich mehr Geld da lassen. Und genau dafür ist das genau genommen eigentlich gedacht, weil die sollen halt richtig Geld in Japan lassen.
Ist ja auch verständlich. Japan geiert ja drauf.
Sagen wir mal, Japan hofft drauf, weil alles andere wird langsam ein bisschen schwierig. So, Wirtschaft sieht nicht ganz so gut aus, ne, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Uff, ja, im Ganzen aus dem asiatischen Raum sieht es nicht super toll aus. Aber
naja, es sieht weltweit nicht so super toll aus, wenn wir es mal ganz genau nehmen. Es gibt zwar Bereiche, die wachsen und auch Länder, wo man das immer so hört, aber guckt man mal genau hin, da sieht man halt, egal wo man hinschaut, das läuft momentan nicht so toll.
Ja, die wohlhabenden Leute, bei denen wächst das Geld. Und ja, dann macht es schon eine... Es macht schon Sinn, dann auf die wohlhabenden Einkäufer und Touristen zu zielen, auch wenn es ein bisschen zynisch ist, aber hey, ja, da holen, wo es was gibt.
Das hat halt noch Potenzial.
Mhm.
Der Otto-Normalverbraucher wird sparsamer tatsächlich und das merkt man natürlich auch in Japan. Gut, der Yen ist jetzt gerade aktuell natürlich im Keller, da lohnt sich das tatsächlich, aber das wird ja nicht ewig bleiben, wir wissen ja, ne? Irgendwann wird wahrscheinlich Anleger ankommen und sagen, das lohnt sich und dann wird der Yen wieder in die Höhe getrieben. Und dann ist das auch nicht mehr so lukrativ. Man bereitet sich also praktisch auf die Zukunft vor.
Jo.
Ne? Jo, genau. Und deswegen kommen wir jetzt mal ganz kurz zur Werbung. Ha, ich wollte einfach mal die Werbung vernünftig schön unterpacken. Unser Lieblingssponsor, der japanische Lebensart, ist nämlich der Meinung, hey, wenn ihr einkaufen wollt, dann könnt ihr das da recht gut. Und da ein kleiner Spoiler. Sie bekommen gerade ganz, 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 ganz neue Ware aus Japan bekommen. Darunter sehr viel Süßigkeitenkrams und so weiter. Solltet ihr also mal vorbeischauen, das lohnt sich gerade aktuell.
Ja, wunderbar. Es ist zu schade, dass wir so weit weg von Japan wohnen.
Ja, es ist wirklich hart, ne?
Ja, einmal so kurz in den Flieger steigen ist nicht. Ja.
Nee, leider nicht. Es gibt zwar auch Einkaufsservice, aber für Lebensmittel lohnt sich das nicht. Weil die kommen nicht rechts, also in der Regel kommen sie nicht mehr so an, wie man sie gerne hätte. Nee, da sollte man halt weiter auf dem Online-Shop tatsächlich zurückgreifen. Und wie gesagt, also da ist jetzt einiges an neuen Ware da. Ich habe heute schon eine Liste bekommen. Oh, ich weiß, was ich Montag machen werde. ja, das ist halt, ne? Man muss die Gelegenheit nutzen. Nein, aber es sind tolle Sachen dabei. Und diesmal nicht nur traditionelle Lebensmittel, speziell Süßigkeiten, sondern halt auch mal ein bisschen was anderes. Zum Beispiel Pokémon-Kekse. Und die sollen anscheinend verdammt lecker sein. Da wurde mir heute nur von vorgeschwärmt. Ja. Also jedenfalls, ne? Schaut einfach mal vorbei. Natürlich gibt es auch weiterhin noch traditionellen Krimskrams. Die URL ist japanische-lebensart.de. Können wir euch wärmstens empfehlen. Ich meine, mit dem Shop haben wir wirklich sehr viel Erfahrung. So, Werbung Ende, weiter geht's. Japan hat ja noch ein Ziel. Und zwar bis 2030 sollen 60 Millionen Touristen jährlich das Land besuchen. Wir wissen immer noch nicht, wo die gestapelt werden sollen, aber Japan möchte es ganz gern. Jetzt gibt's aber ein klitzekleines Problem. Denn irgendwie müssen die ja auch ins Land gekarrt und vor allen Dingen auch wieder weggekarrt werden. Dazu braucht man in Japan entweder eine gute Schiffsbesatzung, aber in der Regel eigentlich eher Piloten. Ja, und genau da ist ein bisschen schwierig, denn es mangelt gewaltig an Piloten. Und zwar ist es so, derzeit gibt es in Japan 7.100 Piloten. Bis 2030 werden laut offizieller Schätzung 1.000 weitere benötigt, um das Ziel zu erreichen, eben diese 60 Millionen Touristen überhaupt irgendwie ins Land und wieder zurückzubringen. Problem an der ganzen Geschichte ist, man kann nicht auf Ausländer zurückgreifen. Da machen nämlich die Gewerkschaften nicht mit und auch Anna und Yal sind da ein bisschen komisch.
Oh, okay, jetzt kapiere ich das, ja. Also ja, du kannst keine Piloten von außen holen, weil die niemals für die Löhne arbeiten würden, die die japanischen Piloten bekommen.
Das ist das zweite Problem. Also neben dem, dass man sich sperrt, ist halt das Problem, dass die Löhne halt auch wirklich gering sind. Also als kleine Vergleich, bei Yal und Anna verdient man im Schnitt so 25 Millionen Yen pro Jahr. Das sind so 155.702 Euro. Ein erfahrener Lufthansa-Pilot erhält etwa 209.000 Euro. Und bei American Airlines sind es rund 430.833 Euro.
Ja, das ist schon ein deutlicher Unterschied, würde ich jetzt mal sagen.
Dezent ausgedrückt, ja. So, und es gibt aber noch ein weiteres Problem. Denn viele der Flugkapitäne sind in Japan über 50 und die werden bald in Ruhestand gehen. Und da hat man jetzt natürlich gewaltig zu tun, denn es gibt auch nicht so viele neue Bewerber.
Hm. Ja, also ich habe ja schon mal erwähnt, dass dieses schöne neue Ziel von 60 Millionen Touristen, das ist nämlich wirklich neu. Es war irgendwo mal bei 40 Millionen. Ne?
Ja, das ist für in diesem Jahr neu festgelegt worden.
Das ist sehr hoch gesteckt und das wird wahrscheinlich einfach gedeckelt. Dadurch, dass du A, nicht genug Personal hast, um die Touristen zu versorgen und nicht genug Platz in den ganzen Städten, um die Touristen reinzulassen. Und natürlich auch wegen der Logistik, ne? Da die Leute herzufahren, ne? Und zu fliegen.
Ja, das halt auch. Und wie gesagt, dadurch, dass man sich ja querstellt und gerade die Gewerkschaften extrem dagegen wettern, dass man ausländische Piloten einstellt und das Gehalt so verdammt gering ist, kann man da sagen, man sieht schwarz. Was man jetzt versuchen möchte, ist erstens mehr japanische Frauen zu diesem Job zu bringen. Und zum anderen irgendwie die Piloten überreden, dass sie länger arbeiten.
Ja, aber wenn der Tourismus wirklich so anwächst, wie die japanische Regierung sich das hofft, ne? Ich meine, das sind ja nur noch 5-6 Jahre hin, dann hat man auch das Geld dafür, um den Leuten mehr zu bezahlen und mehr Piloten anzulocken, oder? Um das attraktiveren Job zu machen.
Da muss ich passen, da kann ich nichts zu sagen. Also ich denke mal schon, dass auch Geld noch durchaus da wäre, gerade wenn natürlich mehr Flüge gebucht werden. Wobei das natürlich auch sehr lustig ist. Hallo, ich bin Ihr Kapitän. Ich könnte ja zwar im Altersheim sitzen, aber ich denke, mit 79 kann ich auch noch die Maschine fliegen. Ha, oh. Spaß. Nein, so schlimm wird es natürlich nicht werden, aber es ist halt bezeichnend, dass man sich so dermaßen gegen ausländische Arbeitskräfte wehrt.
Ja. Ist ein gewaltiges Problem, das überall in Japan drin ist, ne?
Ja, ganz genau.
Aber ja, irgendwann wird der Druck kommen. Irgendwann wirst du so viele Touristen haben und wirst das Geld haben, weil es ausgegeben wird, ne? Von den ganzen Kunden. Und dann wirst du dich halt irgendwie beugen müssen, ne? Also das wird nur vorübergehend so sein.
Also man muss es ganz ehrlich sein, der Arbeitskräftemangel in Japan wird ja immer schlimmer. So, und das trifft halt auch die Flugbranche. Das ist nun mal Fakt und man wird sich umstellen müssen. Die Firmen, die sich jetzt auch querstellen oder auch Gewerkschaften, die werden zwangsläufig irgendwann aufgeben, weil sonst haben sie einfach keine Mitglieder mehr. Die sind dann mit mir nicht mehr da. Nee. Schon jetzt sind die Insolvenzen wegen des Fachkräftemangels ja schon verdammt hoch in Japan und Tendenz steigend.
Ja, das ist das letzte Aufbauen, ein letztes Jauchzen und Meckern.
Ja, so ungefähr. Noch haben wir was zu sagen. Solange wie wir können, tun wir. Und dann sehen wir weiter, wenn das Kind richtig im Boden gefallen ist. Herrjemio. Naja. So, ich weiß jetzt nicht, wie ich das Thema ansprechen soll. Okay. Leider benehmen sich ja Touristen in Japan auch gerne mal ziemlich daneben. Und in dem Fall hat es ein Österreicher erwischt, oder hat sich ein Österreicher extrem daneben benommen, denn ein 61-jähriger Österreicher wurde in Japan jetzt verhaftet, weil er an einem Shinto-Schrein in der Stadt Kesenuma Geschlechtsverkehr mit einer Bekannten hatte.
Ja,
damit aber noch nicht.
Ja, der Moment, beste Ort für sowas.
Nein, damit aber noch nicht genug. Das geht ja noch weiter, ne? Also erstmal hat es ein Zeuge beobachtet und man war natürlich dann noch so schlau und hat sich auch noch bei der sexuellen Handlung fröhlich an den Schrein gelehnt. Das sollte man gar nicht machen, weil das ist, wie nennt sich das? Missachtung einer Kultstätte oder Kulturstätte oder irgendwie so. So, als die Polizei alarmiert wurde, die beiden übrigens im Flagranti erwischt haben, ab da drehte der gute Mann völlig durch, wollte überhaupt nichts dazu sagen, will auf seinen Anwalt warten und so weiter. Und tja, anhand der Fluchtgefahr wurde er dann erstmal festgesetzt. Und tja, das ist kein schönes Ende für ihn. Ist wahrscheinlich das teuerste Schäferstündchen, was Japan jemals hatte. Und jetzt ist man halt dabei, die Botschaft hat sich eingeschaltet und so weiter, weil man ihm wohl auch Telefonanruf verwehrt. Begeistert sitzt er halt in Japan nicht.
Ich würde schon sagen, das möchte ich mal gerne sehen, wie der das beim nächsten Familientreffen erklärt.
Ich meine,
ja.
wenn er überhaupt zurück darf.
Es ist gewissermaßen schon sehr Rock'n'Roll, aber ganz ehrlich, wenn du zum Beispiel in Italien wärst, in Rom, und würdest in irgendeiner Kirche dich dann vergnügen auf dem Altar, dann würden sie dich auch verhaften und die Witten lesen. Also es allein wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.
Ja, also es ist ja vor allen Dingen so der Punkt, man hätte auch einfach ein paar Meter weiter gehen können. Die Frau, die wohnt nämlich in der Stadt. Also ernsthaft, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Und dann noch ein Shinto-Schrein. Also ich meine, Hallöchen.
Ja, ich meine, buddhistischer Tempel wäre auch nicht viel besser gewesen.
Nein, also überhaupt ein Schrein, Kirche oder was weiß ich, das muss einfach nicht sein. Man kann ja wohl mal, sich ein bisschen zurückhalten. Meine Fresse, und dann noch so kackendreist, ich warte, bis mein Anwalt da ist.
Also ich meine, rein rechtlich betrachtet ist das nicht dumm, aber das, was er davor gemacht hat, war reichlich dumm. Also von daher, wie du schon meinst, es muss nicht sein, ne?
Ja, also ich glaube, das dürfte seine letzte Japan-Reise gewesen sein.
Also das nehmen wir auf jeden Fall in unseren Katalog von Fragen über Tourismus in Japan auf. Kein Sex in den Schreinen und Tempeln, bitte.
Dass man da überhaupt drauf hinweisen muss. Also,
das ist ihm offensichtlich schon.
Mann, tut das weh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Naja, gut, so, machen wir mal weiter. Da verliert man ein bisschen den Glauben an die Menschheit. Also manchmal fragt man sich echt so, wie haben wir es eigentlich geschafft, vom Baum runterzukommen? Es muss ein ziemlich harter Fall gewesen sein bei einigen. So, schlechte Nachrichten gibt's von der Geburtenrate. Laut den aktuellen Zahlen, die heute veröffentlicht worden sind, also heute Freitag, unser Aufnahmetag, ist es so, dass die Geburten in Japan im ersten Halbjahr 2024 mal wieder auf ein neues Rekordtief geplumpst sind. Und zwar wurden in dem Zeitraum tatsächlich nur 350.074 Kinder geboren. Das ist ein Rückgang um 5,7% gegenüber dem Vorjahr. Surprise, surprise.
Ja, okay. Wir wiederholen uns ja da andauernd. Aber es ist schon teilweise wunderlich, wie hoch dieser Rückgang ausfällt. Ich meine, 5% ist ein Riesenbrocken.
Ja, definitiv. Also man geht aktuell davon aus, dass man in diesem Jahr den Negativrekord von letzten Jahr nochmal toppen wird. Das ist auch sehr wahrscheinlich. Also, zeigt aber auch schön, dass Maßnahmen ergriffen worden sind von der Regierung. Die Wirkung ist aber gleich null.
Ja, es gibt ja einige Maßnahmen, die die Bevölkerung sich wünschen von der Regierung.
Jupp, und da gibt es halt Maßnahmen, die sie bekommen von der Regierung.
Ja, das ist das Problem.
Also zu den Maßnahmen, die dieses Jahr beschlossen worden sind. Also es wurden erstmal, ganz wichtig, Kishida hatte ja beispiellose Maßnahmen angekündigt. Also hat Japan noch nie erlebt. Und bekommen haben sie dann Aufhebung der Einkommensgrenze fürs Kindergeld. Das heißt also, egal wie viel du verdienst, du bekommst da Kindergeld. Dann die Verlängerung des Kinderbetreuungsurlaubs und eine Zahlung von 100.000 Yen, also 621 Euro bei Schwangerschaften und Geburt. Ja. Wow.
Ja. Ich meine, es ist alles wichtiges Zeugs, ne? Aber es ist, ja.
Ne? Ja, also ganz kurz, ich lass mich nur kurz dran denken, es gab natürlich dann noch so die Sache, ja, und das Angebot an Kita-Plätzen soll natürlich erhöht werden, ja.
Okay, das mit den Kita-Plätzen, das ist eine leere Versprechung.
Ja,
also, das,
richtig.
Die anderen Sachen sind gar nicht so unwichtig, ne, dass auf jeden Fall Kindergeld an mehr Leute ausgezahlt wird, ist gut. Dass man eine Zuzahlung bekommt bei Schwangerschaft und Geburt, da muss eigentlich noch mehr Zuzahlung herkommen, die Kosten dafür sind jetzt hoch, ne. Und der Kinderbetreuungsurlaub, ja klar, dass der länger sein muss, das ist automatisch. Du musst natürlich irgendwie die Leute dazu bringen, ihn auch zu nehmen. Ne?
Gut, also das, oder Männer, die diesen Urlaub nehmen, die Zahl steigt ja an. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Blöderweise steigt leider auch die Zahl von Vätern, die im Kinderurlaub nicht im Haushalt helfen. Tada, wer hätte das erwartet? ja, die Zahlung von 100.000 Yen ist zu wenig. Wobei man dazu sagen muss, einige Städte, wie zum Beispiel Tokio, haben ja noch ein eigenes Programm, weil in Tokio ist Kinderkriegen verdammt teuer. Aber insgesamt ist es so, was hilft dann bitte die Aufhebung der Einkommensgrenze? Gut, mehr Leute kriegen Kindergeld. Okay, aber tja, die jetzt schon zu wenig Geld haben, denen wird das auch nicht helfen.
Nee, die hätten sowieso schon Kindergeld bekommen.
Das ist es eben. Man hätte vielleicht das Kindergeld auch mal gleich noch mit erhöhen können. Also insgesamt ist das alles ziemlich undurchdachter Quark. Muss also man leider sagen.
So wie immer.
Richtig. Achso, und um noch einen draufzusetzen. Übrigens, die Zahl der Eheschließungen sank in dem Halbjahr, also im ersten Halbjahr 2024, auch nochmal eben um 1,8%. Es ehelichten insgesamt 491.462 Paare. Und,
Ja, das ist eine komische Welt geworden, was Partnersuche angeht. Ne? Das meiste passiert jetzt über irgendwelche Software, ne? Über Dating-Apps.
Ja, also über Dating-Apps sind sowieso das A und O in Japan.
Mhm.
Ich meine, ich kann es verstehen. Ist ja bei uns auch nicht anders. Es lernen sich ja immer mehr Menschen über Dating-Apps kennen.
Mhm. Ja, man hat ja für was anderes leider nicht mehr Zeit, ne?
Ich denke, das ist, hat nichts nur mit der Zeit zu tun, sondern das ist halt einfach auch, ja, es ist einfacher. Also das laut auch, einer Studie, die ich letzte Woche gelesen habe, ja, ich lese ab und zu mal Studien, sagen vor allen Dingen Männer, dass es für sie einfacher ist, weil sie sich gar nicht mehr trauen, Frauen direkt anzusprechen, weil sie immer Angst haben, dass sie ja irgendwas machen, was man halt nicht machen soll, weil man da mittlerweile nicht mehr durchsteigt. Ich weiß nicht, ob
das ist aber Teil der Propaganda. Es geht wirklich eine ganze Menge rum, die politisch aufgeladene Propaganda. Das sind Leute wirklich, haben Angst vor allem Möglichen. Und Dating-Apps mögen zwar einfacher sein, oberflächlich gesehen, aber im Endeffekt, du hast so viel Scherereien damit. Na,
naja, also zum einen ist es teuer, zum anderen ist das Problem, kriegst du wirklich das serviert, was du da kennenlernst. Und man macht sich immer ein Bild, was wahnsinnig schwer zu erfüllen ist. Weil klar, man kennt das Gegenüber nicht und ist auch logisch, dass man sich ein Bild zeichnet. Also ich kann verstehen, dass manche Männer sagen, ja, mir ist es ein bisschen zu heikel, Frauen wirklich anzusprechen, weil ne, man muss auch mal ehrlich sein, manche Damen übertreiben schon mit dem, dass sie sich gestört fühlen, in Anführungsstrichen. Wobei bei Männern ist es auch nicht anders. Aber ich denke halt einfach, das ist, ja, Gott, jeder hat ein Handy, es gibt tausende Apps, ist auch logisch, dass man die benutzt.
Ja, ja. Ich meine, es kommt natürlich auch durch die Pandemiezeit, ne? Und auch in der Pandemiezeit wurde eine ganze Menge seltsame Vorstellungen geschürt und eine Menge Angst auch zu politischen Zwecken und zu anderen Zwecken. Und deswegen, da sind natürlich auch die Damen davon betroffen. Und es ist eine ganze Menge verdrehtes Bild von sich selbst und von Beziehungen etc. Da muss man erstmal sich wieder rausgewöhnen.
Also es ist allgemein ein ziemlich weitreichendes Problem. Und das hängt jetzt nicht nur am Mann oder an der Frau, das ist ein gesellschaftliches Problem, muss man ganz ehrlich sagen, hinzukommt. Ja. Auf jeden Fall hat man auch in Japan den Trend mittlerweile erkannt, denn dort hat sich jedes vierte Paar mittlerweile über eine Dating-App kennengelernt, jedenfalls laut einer Umfrage der Behörde für Kinderfamilien. Und da ist es halt so, dass man sagt, ja, das sollten wir vielleicht mal fördern, um halt eben die Heiratsquote anzuheben und vielleicht auch damit mit ein bisschen Glück auch mehr Kinder also dafür zu sorgen, dass mal Kinder in die Welt gesetzt werden. Denn das ist schon eine ordentliche Quote.
Ja, es ist ein richtig dickes Ding.
Genau. Dazu kommt noch eine andere Sache. In der Umfrage sagten 20% der Befragten, dass sie gar nicht heiraten wollen. Das ist der höchste Prozentsatz von allen. Aber der Prozentsatz der Heiratswilligen war höher unter denjenigen, die in der Schule etwas über die Erstellung eines Lebensplans gelernt haben. Das möchte man jetzt auch fördern.
Okay, ich habe gedacht, das wäre so ein Standardding, dass man das in der japanischen Schule macht.
Aber anscheinend nicht.
Ja, anscheinend nicht.
Also ich habe nie eine japanische Schule besucht. Ich kann das ehrlich gesagt nicht beantworten.
Ja, vielleicht habe ich auch viel zu viele Stereotypen abbekommen. Auf jeden Fall, das ist einer von den Ecken, wo sich die Bevölkerung tatsächlich wünscht, dass dort die japanische Regierung hilft.
Tatsächlich sagten viele in dieser Umfrage, dass sie halt es befürworten, wenn der Staat sich um eine vernünftige Dating-App kümmert.
Naja, man hofft ja vor allem, denke ich mal, dabei auf ein gewisses Maß an Sicherheit und vielleicht auch damit Qualität, weil ich meine, bei so herkömmlichen Dating-Apps, da kann sich halt jeder hin zum Kunst anmelden, was ja an sich nicht schlimm ist, aber viele missbrauchen ja solche Systeme auch und geben sich vielleicht als Personen aus, die sie gar nicht sind.
Ja, es gibt noch ein anderes Problem. Gerade jetzt, also es war davor schon schlimm, aber gerade jetzt, wo die KI natürlich so verflucht gut geworden ist, nehmen natürlich die Fake-Profile extrem zu und das ist verdammt schwer, das zu merken. Und wenn man jetzt bedenkt, also ich kenne das ja nur aus dem deutschen Markt, ich war jetzt noch nie auf einer japanischen App-Single-Börse oder so, aber wenn man das jetzt hier in Deutschland so sieht, man muss halt als Mann sehr viel bezahlen und viele sind auch bereit zu bezahlen. Also zum Beispiel, wenn du mir antwortest, dann bezahle ich. Da gibt es eine App, die ist ziemlich groß und die macht das ja gerne. Wenn du dich da nämlich unangemeldet anmeldest, kriegst du, ohne Bezahlung anmeldest, kriegst du unheimlich viele Nachrichten auf einmal. Kaum bist du Bezahl-User, hört das auf.
Hm.
Das fällt ja überhaupt nicht auf, ne? Nein. Und das ist halt eben so der Punkt. Also sowas könnte man damit umgehen. Also es wäre sicherer, in Anführungsstrichen. Und ich kann das auch ehrlich gesagt nachvollziehen. Ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also Tokio und Sapporo haben ja schon angekündigt, eine eigene Dating-App zu starten.
Ja, ja, ja. Und jetzt haben wir auch Berichte von Expertengremien und diese Umfragen, die ziemlich aussagekräftig sind. Jetzt steht es wirklich auf dem Plan, die Idee, dass der private Sektor und halt die Regierung da zusammenarbeiten sollten.
Richtig. Ja? Ich freue mich schon bald, Japan baut eine eigene Dating-App. Das wird eine lustige News. Naja, gut, aber also wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Vor allen Dingen ist es immer noch günstiger als eine Heiratsvermittlung, weil die sind in Japan verdammt teuer.
Jo.
Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
Hallo, hier meldet sich Miki aus dem Schnitt. Und zwar, um euch zu erklären, dass die drei reden gleich über Japans Pläne, Frauen aufs Land zu locken. Und dass es nach heftiger Kritik sind, diese Pläne bereits wieder fallen gelassen wurden. Das wussten die drei zur Zeit der Aufnahme allerdings noch nicht. Da gab es die Nachricht, dass das wieder fallen gelassen worden ist, noch nicht. Es bleibt trotzdem drin in der Aufnahme, weil es natürlich interessant ist, mal über diese Pläne zu reden, die da angedacht worden sind, aber die halt jetzt nun eben nicht mehr existieren.
Aber es geht natürlich noch weiter. Wir wissen ja, Japans ländliche Gebiete sterben gemütlich vor sich hin, weil einfach die Menschen eher in die Großstädte ziehen. Das ist ja ein allgemein riesen Problem und man möchte das ja bekämpfen, weil man sagt halt, ey Leute, Tokio ist zu voll. Zieht man wieder woanders hin. Und jetzt kam man in der Regierung auf eine ganz tolle Idee, denn man hat jetzt sich hingesetzt und sagt, naja, wir machen das ganz einfach, wir planen eine finanzielle Unterstützung für frisch verheiratete Frauen, die von Tokio aufs Land ziehen. Das gehört zu der Vision für eine digitale Gartenstadtnation, das hat irgendwann mal Kishida angesprochen. Und dafür ist es jetzt geplant, einen Unterstützungsfonds einzurichten, der die Zahlung von bis zu 600.000 Yen, das sind so ca. 3.740 Euro, vorsieht, um halt eben Frauen dazu zu bewegen, dass sie eben auch mal Dating auf dem Land versuchen und dann halt eben umziehen, wenn sie geheiratet haben.
Ja, toll. Ein oder vielleicht zwei Monatsgehalte Einmalzahlung fürs Umziehen. Das, wen soll das anlocken? Du brauchst in der, da wo du hinziehst, brauchst du Arbeit und Perspektive. Nicht eine Einmalzahlung.
Ja, Moment, also zur Kritik kommen wir gleich. Also erstmal ganz kurz zu den bösen Fakten. Also, mit Ausnahme der Hauptstadt, die nehmen wir jetzt von den Zahlen mal raus, gab es 2020 in ganz Japan etwa 11 Millionen unverheiratete Männer und 9,1 Millionen alleinstehende Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren. Das heißt also, großer Markt ist da. So, derzeit erhalten Alleinerziehende bis zu 600.000 Yen, wenn sie halt eben in ländliche Gemeinden ziehen, dort arbeiten oder ein Unternehmen gründen. Das neue System richtet sich aber nur an Frauen und das sorgt für ganz gewaltige Kritik. Denn zum einen ist es nämlich so, dass Kritiker sagen, ey Leute, habt ihr euch eigentlich mal damit beschäftigt, warum Frauen aus den ländlichen Gebieten wegziehen? Und überhaupt, warum eigentlich nur Frauen? Und zum anderen, Leute, ihr habt doch gar keine Ahnung, wie es den Frauen geht. Was ihr hier macht, spiegelt doch nur die Meinung der Regierung über Frauen wider und die ist nicht gut.
Naja, da sieht man zumindest, dass der Trick von der Regierung schon mal von vornherein nicht funktioniert hat.
Naja, das ist ja jetzt nichts Neues. Nein, aber tatsächlich haben sie recht. Es hat ja Gründe, warum man als Frau wegzieht. So, das ist jetzt, weiß Gott, man braucht Perspektive und so weiter. Deswegen ziehen ja allgemein junge Leute von den ländlichen Gebieten in die städtischen Gebiete, weil da gibt's Arbeit und so weiter und so fort. Da tobt das Leben, blasolz blub. Gerade in ländlichen Gebieten ist es als Frau immer noch sehr schwer. Tokio, klar, recht offen und so weiter. Da schüttelt man das Ganze mittlerweile ab. Aber im ländlichen Gebiet ist es immer noch so eine Sache für sich. Die sind noch nicht ganz so weit, das dauert noch eine Weile.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, was die Regierung sich gedacht hat. Hat sie sich gedacht, die Männer ziehen dann den Frauen aufs Land hinterher oder was?
Nein, nein, das ist ja der Witz. Es soll ja auch das Dating erstmal bezahlt werden. Das heißt, es geht ja wirklich so, wenn die Frauen zu einer Dating-Veranstaltung im ländlichen Raum fahren, kriegen sie die Fahrkosten bezahlt.
Hm.
Darum geht's. Also es geht ja wirklich gezielt Dating auf dem Land. Hm. So. Ding ist halt, ich glaube, einfach, was heißt ich glaube? Nein, also Statistiken sagen ja im Prinzip, Frauen haben einfach keinen Bock mehr auf dieses ganze konservative Geblöbe, Mann, sie Haushalt, Mann der Rest und so weiter und so fort. Ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Und das ist auch einer der Gründe, warum sehr viele dann lieber in eine große Stadt ziehen, wo das eben nicht mehr ganz so schlimm ist.
Ja, ich meine, ich könnte mir vielleicht vorstellen, wenn die Regierung dazu eingefügt hätte, dass Paare, die aufs Land ziehen wollen, extra unterstützt wären, ne? Dass das ein bisschen attraktiver wäre. Aber die verstehen irgendwie den Grundsatz davon nicht, wie man Leute lockt.
Ja, das könnte man auch so sagen. Vorsichtig ausgedrückt. Es geht halt mal wieder komplett an dem vorbei, was die Gesellschaft eigentlich oder was wirklich die wahren Probleme in der Gesellschaft sind. Aber das ist ja jetzt auch nicht wirklich was Neues. Das kennen wir ja schon.
Ja, und dass die Regierung Probleme grundsätzlich versucht, dadurch zu lösen, Leuten einfach so ein bisschen Geld ins Gesicht zu schmeißen, ist ja auch nichts Neues.
Ja, da sind sie wirklich gut, ne?
Es ist ja eigentlich nicht schlimm, wenn du alles Mögliche ausprobierst, aber diese Maßnahmen wirken immer wieder wie unfertige Sachen. So, weißt du, wie ein unfertiger Vorschlag, der nicht durchdacht wurde. Und dann
das ist es eben.
Wird er also gleich mal ausprobiert und der hält dann logischerweise gescheitere Vorschläge auf. Ne?
Ja, wenn man halt eben das für Männer und Frauen machen würde als Beispiel, dann wäre das nur halb so wild, weil dann, bitte, ich meine, warum sollen Männer nicht umziehen?
Ja, und dann halt nochmal extra Bonusgeld drauf, wenn du als Paar umziehst. Schon wäre das eine halbwegs ordentliche Sache vielleicht gewesen.
Richtig. Ja. Aber nö, so weit denken wir natürlich nicht. Naja, vielleicht kriegen sie das Problem ja irgendwann mal im Griff. Vielleicht ja mit einem neuen Premierminister, den wir ab September ja haben, oder Premierministerin, denn es gibt neue Bewerber. Tatsächlich hat Japans Außenministerin Yoko Kamikawa jetzt angekündigt, ich werde an der Wahl teilnehmen als Kandidatin. Und auch Taro Aso hat jetzt offiziell angekündigt, dass er zum dritten Mal versuchen wird, Premierminister zu werden.
Naja, dass er auf der Liste stehen wird, das war ja im Prinzip schon, naja, eigentlich klar, von vornherein.
Richtig, war es Taro Aso oder Taro Kono?
Kono.
Ja.
Entschuldige, ja.
Die beiden vertauschen aber auch ständig. Ne?
Ah, ganz ständig, ne? Besonders, weil Aso es ja auch schon öfters mal versucht hat und schon einmal war, gell? Vor kurzer Zeit.
Ja, richtig. Eigentlich warten wir ja auch nur noch auf die Bewerbung von Aso. Seien wir doch mal ehrlich. Das kommt garantiert auch noch. Nein, aber natürlich Kono, sorry. Also unser Digitalministerchen, ne? Kono wird allerdings wahrscheinlich keine so großartigen Chancen haben, denn er steht im Prinzip alleine da. Er ist zwar noch Mitglied der einzig vorhandenen Fraktion in der LDP, aber ja, er gilt halt trotzdem als Außenseiter. Anders ist es allerdings mit Kamikawa, denn ihr werden tatsächlich sehr, sehr große Chancen eingeräumt, denn zum einen traut man ihr zu, dass sich die Partei reformiert und zum anderen könnte sie durchaus die Konservativen der Partei auf ihrer Seite haben.
Die Außenministerin, ha?
Nö, sie hat bisher einen ziemlich guten Job gemacht, das muss man ehrlich sagen. Also sie steht ihrem Mann, wollte ich gerade sagen, was natürlich totaler Quark ist, aber nein, sie kann sich durchsetzen. Sie hat es ja auch schon, weil wir jetzt wieder bei Aso sind, den hat sie auch schon sehr souverän an die Wand gefahren, nach seinen komischen Äußerungen. Also ihr wird das durchaus zugetraut. Und es ist ja immer noch so, viele sagen ja, hey, lass doch jetzt endlich mal eine Frau ran.
Es wäre definitiv ein Ding, wenn eine Frau das Ganze gewinnen würde.
Mhm. Aber vielleicht wird es auch wirklich mal Zeit. Ich meine, das wird sich jetzt nicht schlagartig.
Zeit ist es sowieso, aber ja, man muss ja realistisch bleiben.
Wollte ich gerade sagen, es wird sich dadurch nicht schlagartig irgendwas ändern oder so. Klar, natürlich nicht. Aber es wäre zumindest mal ein vernünftiges Signal.
Ja, aber trotzdem, die ganze japanische Politik hat mich immer so zynisch gemacht, ne? Ja, wenn dann wenn wir eine Frau als Premierministerin haben, dann denke ich sofort gleich wieder daran, dass die nur ihr Image damit polieren möchten, ne?
Die LDP dann auf jeden Fall, da kannst du einen drauf lassen. Ja. Weil denen geht's ja um nichts anderes, als das Image halt zu polieren. Denn sie hat ja schon wieder ein neues Problem. Denn der Manabu Hori, von dem haben wir vor, ich glaube, 3 Wochen gesprochen, wenn ich mich nicht irre, der hat ja so ein bisschen Scheiße gebaut mit Kondolenzgeldern. Also sprich, er im Prinzip hat er Kondolenzgeld an seine Unterstützer einfach fröhlich ausverteilt bis zum Abwinken, was er hätte gar nicht tun dürfen. So, er ist ja dann aus der LDP ausgetreten, weil er gesagt hat, ja gut, da habe ich ein bisschen Blödsinn gebaut, wusste ich natürlich nicht. Dann kam heraus, ja doch, wusstest du schon, du wurdest darauf hingewiesen von deinen Mitarbeitern. Ist halt alles ein bisschen blöd und jetzt ist für den das Ganze ein bisschen sehr doof geworden, denn er muss sich vor Gericht verantworten.
Ui.
Jupp, und so ein Verstoß gegen das japanische Wahlgesetz ist nicht witzig.
Ja, das könnte unangenehm für ihn werden.
Ich meine, viele Politiker, die sich im Spendenskandal oder sonstigen gleichen verantworten müssen, kommen nicht wirklich vor Gericht, oder? Zumindest haben wir nichts besonders
gehabt. Er ist tatsächlich der Einzige. Weil er ist ja auch im Spendenskandal verwickelt. Ihm hat im Prinzip das Genick gebrochen, dass die Summen in einem Gruppenchat bei Laien besprochen worden sind. Das war auch eine ziemlich blöde Idee, muss man ehrlich zugeben, weil ansonsten wäre wahrscheinlich gar nichts passiert. So, er ist natürlich jetzt aus dem Parlament ausgetreten, weil klar, logisch, ist auch nicht mehr so ganz haltbar. Tja, für ihn dürfte die politische Karriere vorbei sein.
Na, mal sehen, was noch rauskommt. Ich meine, es gab auch schon genug Fälle, wo man im Nachhinein gesagt hat, ach ja, da ist ja gar nichts, sie können ja im Prinzip wieder nach Hause gehen, ne?
Das, ja, hoffen wir mal, dass das hier vielleicht nicht der Fall sein wird. Vielleicht.
Hoffentlich.
Eventuell. Wahrscheinlich nicht.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ausreicht. Ne? Selbst wenn er jetzt verurteilt wird, wird die Bevölkerung nicht unbedingt zufrieden sein, dass die Leute, die Gelder veruntreut haben, jetzt ihr Fett wegbekommen, weil es ist so viel Unsinn mit dem Spendenskandal da.
Ja. Ja, also ganz ehrlich, die LDP hat so oder so verschissen. Jetzt müssen wir mal wirklich ganz ehrlich sein. Wenn die jetzt nicht alles richtig macht, dann wird das nichts mehr. Und ich meine, sagen wir auch ehrlich, wir reden von der LDP. Das wird doch eh bedeuten, der neue Skandal steht schon vor der Tür und klopft an.
Ach, bei der LDP auf jeden Fall.
Nimmt schon Anlauf.
Definitiv.
Der hat den Rabenbock schon vorgewärmt.
Gut, trotz allem gab es für die Politik auch ein bisschen was zu tun, denn wir haben eine traurige Premiere, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Also Japan und China streiten sich ja schon länger um eine Inselkette. China ist ja bekanntlich nicht gerade zimperlich, auch was sein militärisches Auftreten angeht, und wird ja allgemein von der japanischen Regierung als Gefahr eingestuft. Und am Montag kam es dann leider das erste Mal zu einer Verletzung des japanischen Luftraums durch ein chinesisches Militärflugzeug. Das hat die Spannung natürlich mal wieder zuspitzen lassen.
Ach, ja, Mensch, ich mein, das könnte so friedlich alles sein, ne?
Ja, aber leider sind bei manchen Politikern, glaube ich, das Gehirn durchgebrannt oder so.
Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig beabsichtigt war. Das lässt sich auch schwer sagen. Es wird halt immer provoziert, ne? Das ist schon seit vielen, vielen Jahren ein Ding. Dass du
ja, man könnte aber auch einfach damit mal aufhören. Ich meine, ganz ehrlich, China muss nicht jedes Mal beweisen, dass sie dicksten Eier im Schrank hat.
Das ist irgendwie sehr, sehr klassisch. Ich meine, das ist so klassisch, dass es teilweise die Leute gar nicht mehr mitbekommen. Zum Beispiel im Norden bei uns, ne, bei den skandinavischen Nachbarn da oben, da provoziert Russland seit den 80ern regelmäßig. Mhm. Ich meine, sehr regelmäßig. Du kannst eigentlich deine Uhr danach stellen, dass sie da irgendwas rumfliegen lassen, um den Luftraum zu bedrohen.
Ja gut, da muss man mal ehrlich sein. Also gerade im Kreml wissen wir ja, mittlerweile sitzt einer, der hat Latten am Zaun, ist schon zu harmlos gesagt.
Das läuft regelmäßig schon seit lange vor seiner Zeit. Ne? Also, dass man die ganze Zeit großprotzig sich provoziert in der Außenpolitik, ist für viele Länder so gang und gäbe, dass es gar nicht mehr wegzudenken ist.
Ja, ist schon richtig. Ja. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, aber das hier hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Besonders, weil ja bei den Senkaku-Inseln sowieso schon immer China mit seinen Schiffchen auftaucht und demnächst auch Militär dort in der Nähe stationieren will und so weiter und so fort. Also man kann es auch echt ein bisschen übertreiben. Und gerade jetzt aktuell, wo die ganze Weltsituation sowieso so gnadenlos angespannt ist, sollte man nicht vielleicht mit einem Streichholz vor Bomben zündeln.
Oh Mann.
Ja, es ist doch, ich weiß auch nicht. Also, keine Ahnung, was die Leute sich dabei denken. Ich raff's einfach nicht mehr.
Naja, ich denke wahrscheinlich, dass sie eher mal so die Wasser austesten, was sie sich alles erlauben dürfen, bevor Japan dann auch wirklich mal auf den Tisch haut. Und naja, wenn es dann wirklich mal zur Eskalation kommt, dann kann China immer noch sich hinstellen und sagen, die haben aber angefangen, ne? Das waren Versehen und die haben uns gleich da mit Steinen beworfen. Die sind schuld. Das kann nämlich China besonders gut, muss man dazu sagen. Also die sind nicht doof. Und die gucken halt, ne, was kann man sich erlauben, wie weit können wir gehen, bevor es denn mal ordentlich Haue gibt.
Das ist es eben. Nee, tatsächlich, ja, China ist da recht gut drin. Und China fordert ja bekanntlich auch immer ganz gerne viele Sachen. Die haben ja zum Beispiel diese Woche die USA aufgefordert, Taiwan nicht mehr zu unterstützen und so weiter. Also, naja, ich habe keine Ahnung, was man sich in dem Land eigentlich denkt. Ich meine, China ist so ein schönes Land, aber auf der einen Seite kannst du echt mit dem Kopf gegen die Wand klatschen.
Ja, aber da muss man aufpassen, ne? Mit Regierungen sich dich gleichzusetzen mit Kultur und Land.
Das sollte man sowieso nicht, richtig.
Das wollte ich gerade sagen, weil Nordkorea ist auch zum Beispiel ein sehr schönes Land, aber über die Regierung wollen wir mal lieber nicht reden, ne?
Ja, das lassen wir. Nein, also tatsächlich ist China gerade kulturell ein wahnsinnig interessantes Land und ganz ehrlich, wahnsinnig nette Menschen. Größtenteils. Natürlich ist es in jedem Land so, überall gibt es wahnsinnig nette, aber leider auch wahnsinnig große Idioten. Aber, ja. Ist trotzdem ein sehr schönes Land in meinen Augen. Würde ich auch unheimlich gerne mal hin, aber mittlerweile dank Sumikai traue ich mich nicht mehr.
Ich würde mich auch ohne Sumikai nicht trauen, im Moment echt nicht.
Das ist ja, so ich weiß nicht. Also sie heizen ja auch gerade ein bisschen tourismustechnisch oder drehen ja auch gerade tourismustechnisch ein bisschen auf. Das könnte auch interessant werden. Hm. So, wir haben ja noch den Gouverneur von Hyogo, der, wie soll ich sagen, mit Vorwürfen zu kämpfen hat, um das mal vorsichtig auszudrücken, und zwar mit Vorwürfen gegen Machtmissbrauch. Das wird ja mittlerweile in Japan gar nicht mehr gern gesehen. Das ist so eine Sache, wenn sowas rauskommt, dann wird die Luft ganz schnell dünn für denjenigen. Und auf ihn wächst jetzt der Druck, denn mittlerweile haben 40% der befragten Mitarbeiter der Präfekturverwaltung gesagt, dass sie Zeuge einer Belästigung durch den Gouverneur waren oder davon gehört haben oder betroffen waren.
Ja, der hat sich wirklich wie so ein kleiner König, so ein richtig, wie aus einem schlechten Film hat er sich benommen, ne?
Ja, definitiv.
Hat wirklich von jedem, von allen unnötige Sachen verlangt, wie zum Beispiel, dass er dauernd Souvenire mitbekommen soll, ne? Dass er immer Geschenke bereicht bekommt, ne? Andauernd.
Das ist sowieso so ein Ding. Es wird erwartet, dass er lokale Spezialitäten bekommt. Meine Fresse.
Bringt also, mir mal ein Tribut.
So, Hilfe. Mann. Die gesamten Vorwürfe kamen übrigens durch einen Whitelist-Blower ans Licht, der nämlich über den Machtmissbrauch tatsächlich publik gemacht hat. Ansonsten würde er wahrscheinlich immer noch weitermachen.
Aber ich habe so die düstere Erinnerung, dass der Gouverneur schon in der Vergangenheit mehrmals irgendwie so etwas schlecht von sich hat reden lassen, machen, irgendwie so, oder? Weiß ich nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der in der Vergangenheit schon mal aufgefallen ist.
Mehrmals.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Er ist kein unbeschriebenes Blatt, das vorsichtig auszudrücken. Also der hat wirklich Faustdick hinter den Ohren. Und es ist auch bekannt, dass er als Chef nicht unbedingt gerade der beliebteste ist.
Na, bei den Prozentzahlen, die da irgendwelche Sachen mitbekommen haben oder selbst betroffen waren, wundert es mich jetzt nicht, dass der nicht den Preis für den Mitarbeiter des Jahres bekommen hat.
Ja,
also vor allen Dingen, wenn man so zwischen 23 Uhr und 1 Uhr nachts auf einmal angeschrieben wird und Aufgaben zugeteilt bekommt oder halt, wenn man im Urlaub ist und so weiter, naja.
Ja, das lieben viele Leute, ne? Wenn dich dein Chef in der Nacht anruft oder im Urlaub und dann auf einmal sagt, du musst unbedingt vorher vorbeikommen.
Ich wohlgemerkt mit der Begründung, dass sich auch der Gouverneur keine freie Zeit leisten kann, nicht? Ich meine,
ja, klar. Wenn ich keine freie Zeit habe, dann habe ich auch keine freie Zeit. Es ist wirklich wie ein Bösewicht aus einem schlechten Fernsehfilm, echt, ey.
Vor allem würde mich mal interessieren, wie oft wurde denn der Gouverneur persönlich abends angerufen?
Das hat sich ja keiner getraut.
Das wollte ich gerade sagen, ne? Also zieh das Argument ja nicht so.
Du weißt
ne?
doch, seine Heiligkeit darf nicht gestört werden.
Du brauchst einen Schönheitsschlaf.
Ja, den braucht er definitiv. Er bestreitet natürlich alle Vorwürfe, sieht auch keinen Grund zurückzutreten und sagte halt, unabhängig vom Skandal würde er weiterhin an seinen Pflichten, sich seinen Pflichten widmen und gleichzeitig für eine angemessene Untersuchung zur Verfügung stehen. Ja, ja.
Ja, okay, aber nee, die Präfekturversammlung und ihr Untersuchungsausschuss, die hat schon einiges an Druck und Material jetzt in der Hand. Ich glaube nicht, dass sie den einfach so weitermachen lassen.
Nein, bestimmt nicht. Also das dürfte für ihn auch bald vorbei sein. Der König wird gehen. Ja.
Naja, aber das wird dann wahrscheinlich, wie sagt man, ein freiwilliger Rücktritt sein, weil man, keine Ahnung, festgestellt hat, weiß ich nicht, man hat den Herr zu Hause angelassen, also mit einer Entschuldigung muss man wahrscheinlich nicht rechnen.
Nein, in dem Fall garantiert nicht.
Aber ist doch so, es ist nie der, nie mehr steht ja, also beziehungsweise, man soll ja nie sagen, also in den meisten Fällen passiert es doch, dass wenn es so hohe Tiere sind, dass sie zurücktreten, weil sie sagen, oh ja, weiß ich nicht, aus gesundheitlichen Gründen oder man habe jetzt doch irgendwie andere Vorstellungen von der Zukunft. Nie stellt sich mal jemand hin und hat den Arsch in der Hose und sagt so, ich trete zurück, weil meine Partei oder der Rest der Regierung mir so derbest in den Arsch getreten hat, weil ich so viel Scheiße gebaut habe.
Nein, nee, das sowieso nicht. Aber ich meine, hey, ihm wird's gut gehen, der geht in die freie Wirtschaft, dann passt das schon wieder.
Ja,
und dass Politiker bekanntlich eher wenig Konsequenzen zu befürchten haben, seien wir doch mal ehrlich, das kennen wir hier in Deutschland leider zu Genüge. Stichwort Spahn, Scheuer. Ne, ich meine, unser ehemaliger Gesundheitsminister, jetzt Wirtschaftsfachprofi, Energiefachprofi oder so, kann ja immer oder wird ja immer noch fröhlich als Fachmann für alles im Prinzip eingeladen. Und wegen seinen Maskengedöns kriegt er nicht mal eins auf den Deckel. Ich liebe die Welt. Kommen wir mal zum Laienrichtersystem in Japan. Hatten wir ja schon ein paar Mal von erzählt. Also in Japan gibt es bei größeren Prozessen in der Regel Laienrichter, die mit eingesetzt werden. Das ist so ähnlich wie, ich weiß nicht, heißt das Schöffengericht hier in Deutschland? Ich glaube ja, ne?
Ja, also das sind im Prinzip Gerichtshelfer, aber auf einem anderen Niveau. Also es ist ein bisschen kompliziert.
Mhm. Dabei handelt es sich allerdings um normale Bürger, die halt ausgewählt werden, um halt eben mit Berufsrichtern zusammen eine Entscheidung zu treffen. So, und die Laienrichter erfüllen ungefähr so ein bisschen dieselbe Funktion wie Geschworene, die immer ja im amerikanischen Rechtssystem. So, und dafür gibt's halt bei großen Prozessen immer 6 Bürger, die aus dem Wahlregister für Laienrichter ausgewählt werden. Und die sitzen dann neben 3 Berufsrichtern und machen dann meinen Prozess im Prinzip mit. Also die beraten halt auch gemeinsam mit Berufsrichtern und so weiter und so fort. So, sie können übrigens auch im Strafmaß involviert sein, also in der Entscheidung über das Strafmaß. Das ist nicht immer der Fall, aber kann halt ebenfalls sein. So, Problem ist jetzt aber, gerade bei größeren Fällen, gerade gegen die Yakuza zum Beispiel, das kann verdammt gefährlich sein. Also sprich, wir hatten ja den Fall des, wer war das denn? Der Anführer einer Yakuza-Gruppe, ich glaube aus Fukuoka, wenn ich mich gerade nicht irre. Und da lief ja schon im Prinzip vor dem Prozess einiges im Hintergrund. Also sprich, Richter wurden bedroht und so weiter und so fort. Und jetzt überlegt man halt, ob man sagt, dass Laienrichter bei bestimmten Fällen in Japan zu ihrem eigenen Schutz nicht mehr zugelassen werden. Was ich nachvollziehen kann.
Die Idee finde ich an sich gut, aber ich finde, man könnte das immer noch den Leuten selbst überlassen. Also wenn man sagt, hey, willst du das machen? Und die sagen, nö, ich habe halt irgendwie nicht Lust, dass mir die Kniescheiben gebrochen werden. Dann können die sagen, die müssen es nicht machen. Und wenn aber Leute sagen, sie sind, finden trotzdem, dass es wichtig ist und sie wollen sich daran beteiligen, dann finde ich, sollte man das auch zulassen, weil es ist trotzdem irgendwie noch wichtig.
Ja, da gibt es aber ein kleines Problem. Die Gefahr muss man auch vernünftig einschätzen können. Und das können tatsächlich Außenstehende, gerade Ermittlungsbehörden, meistens besser als eben die eigentliche betreffende Person. Man neigt tatsächlich dazu, Gefahren zu unterschätzen. Ja, also in der Hinsicht ist das halt so eine Sache, wo da bin ich ehrlich gerade bei solchen Prozessen, wo man halt weiß, okay, man hat mit einer Yakuza-Gruppe zu tun, die ja jetzt wirklich nicht zimperlich ist. Und sagen wir mal ehrlich, gerade diese Yakuza-Gruppe ist ja die brutalste in Japan. Das ist wahnsinnig schwer einzuschätzen, ob man da nicht in eine Schusslinie gerät oder halt eben nicht. Und insofern ist es doch vielleicht besser, dann zu sagen, nee, komm, das lassen wir lieber gleich bei solchen Prozessen und setzen hier halt nur die Berufsleute ein. Vor allem kann man die auch leichter schützen.
Ja,
das stimmt schon, ja.
Du musst schon an das Prinzip von Rache irgendwie denken, dass du dann noch Jahre nach dem Urteil irgendwie fürchten musst, dass die Yakuza dich auf dem Kieker hat, ne, die Familie dort. Das kannst du halt dann nicht machen, wenn du immer wieder unterschiedliche Laienrichter hast, die dann unterschiedlich geschützt werden müssten von der Polizei, dann irgendwann wird es zu viel, ne?
Ja, es gibt noch ein anderes Problem, gerade auch für solche großen Fälle. Also erstmal, Laienrichter sind übrigens immer freiwillig. Also die werden jetzt nicht, hier, du hast jetzt da zu sitzen, basta.
Also nee. Es ist nicht wie in Amerika, dass du da einbestellt wirst.
Nein, du wirst schon einbestellt, aber du kannst wegen wichtigen Gründen natürlich absagen. Das geht schon.
In Amerika ist es ja so, wenn wenn du da praktisch auf die Bank musst, dann musst du einen ganz besonderen Grund haben, warum du da nicht teilnehmen kannst. Sonst kriegst du ja da tatsächlich, glaube ich, sogar Strafen dafür, wenn du dich verweigerst. Ne?
Mann, alles irgendwie ein ganz komisches System. naja, aber es ist halt so, wenn man eben keinen Laienrichter findet, dann verzögert sich der Prozess bis in St. Nimmerleinstag. Das ist natürlich auch sehr unpraktisch.
Das ist wirklich, da könnte man schon abschaffen. Ne? Mhm. Also wenn sich keiner in einem bestimmten Zeitraum findet, dass man das dann ohne Laienrichter macht. Also so eine Kombination, ein Kompromiss. Nicht, dass man das Laienrichtertum gleich komplett abschafft für irgendwelche bestimmten Fälle, sondern dass man es zumindest so einschränkt.
Ja, dass man vielleicht sagt, okay, wir haben eine gewisse Zeitspanne. So, sagen wir mal, finden wir in 14 Tagen niemanden, ja gut, dann gibt es halt eben keinen Laienrichter. Bumm, fertig, aus.
Ja, ja, ja.
Das würde allgemein Prozesse auch insgesamt beschleunigen, das muss man auch sagen, denn es ist tatsächlich so, allgemein ist das Laienrichter-System, also es gibt schon Leute, die fühlen sich sehr geehrt, wenn sie Laienrichter werden, aber viele sagen halt einfach auch, keine Zeit, keine Lust, kein Bock. Na, also eine Begrenzung oder zeitliche Begrenzung wäre vielleicht eine Idee, gerade bei solchen Fällen, wo die Gefahr aber sehr groß ist, sollte man vielleicht wirklich, oder ist es besser eigentlich davon abzusehen, Laienrichter einzusetzen.
Ja.
Es wäre halt interessant, ob das schon mal untersucht wurde, wie weit die Laienrichter schon in der Vergangenheit bedroht wurden oder ob das tatsächlich ein ernsthaftes Problem ist, was man bekämpfen müsste. Grundsätzlich finde ich bei Laienrichter wichtig, vor allem beim japanischen Rechtssystem, weil, sagen wir mal, die Richter machen manchmal Entscheidungen, die nicht ganz nachvollziehbar sind. Und zum Beispiel auch in dem Fall von dem Yakuza-Boss, der halt wirklich eine gigantische Liste an Verbrechen wahrscheinlich vorzuweisen hat, aber ihm deswegen die Todesstrafe für Verbrechen zu geben, an denen er nicht beteiligt war, theoretisch, ist nach dem Rechtssystem halt auch ein bisschen schwierig. Und da ist es eigentlich ganz gut, dass da wahrscheinlich auch irgendwie mal Leute gesessen haben und sagen, Moment mal, das ist vielleicht nicht ganz so die beste Idee.
Auf der anderen Seite kann das aber auch ganz gewaltig andersrum nach hinten losgehen, wenn du dann nämlich Laienrichter sitzen hast, die eher nach ich sag mal, nach Rache aus sind, ne?
Oder die,
ja, na gut, das soll ja eigentlich verhindert werden, indem es halt eine gemischte Truppe ist, ne?
Sollte eigentlich, ja.
Sollte, ja, na gut.
Das ist das Problem. So, anderes Problem, Reis. Reis ist ja Grundnahrungsmittel in Japan. Reis hat aber gewaltige Probleme. Zum einen macht die Hitze den Reis zu schaffen. Also sprich, die Ernte ist durch den Klimawandel tatsächlich bedroht. Deswegen greifen ja immer mehr Bauern zu anderen Sorten, also hitzebeständigen Sorten. Aber das Problem ist einfach auch, dass in Japan der Reis immer knapper wird. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Supermärkte ihre Bestände ja schon reduzieren mussten und auch die Abgabemengen reduzieren mussten. Gerade auch als Anfang August zum ersten Mal eine Warnung vor einem Megabeben entlang des Nankai-Grabens ausgegeben worden ist. Da fingen ja die Leute an, Hamsterkäufe zu tätigen. War jetzt nicht unbedingt gerade so gut. Das andere Problem ist, viele Touristen bedeutet erhöhter Reisverbrauch, weil viele wollen ja traditionell essen. Ja, was gehört dazu? Reis. Und wie gesagt, es gibt ein leichtes Problem mit der Erntemenge. So, zwar sagt das Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei, Leute, ihr müsst euch keine Sorgen machen, der Engpass ist bald behoben, denn die neue Ernte kommt ja derzeit auf den Markt. Aber das Problem ist tatsächlich, dass dadurch, dass der Reis knapp wird, der Reis logischerweise teurer wird. Und Preise, wissen wir alle, haben den Hang dazu, nicht wieder zurückzugehen, wenn das Problem behoben ist.
Ja. Ja, ja, und die Zukunft sieht auch nicht so rosig aus. Klar, richtig. Man arbeitet mit, ja, will jetzt Reissorten benutzen, die ein bisschen mehr diese Hitzewellen abkönnen, aber puh, wer weiß, wie das dann mit dem Ertrag und allem so wird, ne?
Mhm.
Mhm.
Einmal das, außerdem nehmen ja auch schwere Stürme zum Beispiel zu. Das tut Reis jetzt auch nicht unbedingt gerade sehr gut. Also, ich sag mal, so ein kleiner Taifun über ein Reisfeld, das war es dann auch mit dem Reisfeld. Oder eine Überschwemmung. Auch nicht unbedingt gerade so vorteilhaft, ne? Hm. Erdbeben und so weiter auch nicht gut. Erdrutsche schon gar nicht. Ist halt alles ein gewaltiges Problem. Dazu kommt, Reis in Japan wird dafür geschätzt, dass er eine unheimlich gute Qualität hat. Also, ich meine, man kennt das ja, wenn Japan irgendwas macht, dann wird immer auf die Qualität geachtet. Also sprich, schöne weiße, schöne abgerundete Körner und so weiter und so fort. Schwupps, kann man wieder ein bisschen mehr Geld verlangen. Die Qualität ist halt auch noch so eine Sache. Neue Sorten bedeuten auch eine geänderte Qualität. kommt bei den Verbrauchern wahrscheinlich gar nicht so gut an. Mhm. Und natürlich, wenn immer mehr Touristen reinkommen, dann ist es alles schön und gut, was du anpflanzt, aber du musst einfach Menge produzieren. Und das macht die Sache schwieriger. Nicht umsonst steigen ja mittlerweile schon Restaurants um und sagen, ja gut, dann importieren wir jetzt mal Reis. Es geht halt nicht mehr anders, weil, wir kriegen einfach nicht mehr genug. Aber es ist halt allgemein sehr schwierig, weil, wie gesagt, Preise steigen und das für ein Grundnahrungsmittel. Und das tut gerade Menschen mit wenig Einkommen extrem weh.
Ja, besonders wenn die Tourismuswelle wirklich so groß wird, wie die Regierung sich das hofft. Also wenn ich mir überlege, dass es sich verdoppelt im Endeffekt bis 2030, wenn die wirklich 60 Millionen erreichen, wie wirst du die Leute versorgen? Wie wirst du sie verköstigen?
Das andere Problem ist halt, ich meine, die Lebensmittelpreise in Japan steigen genauso wie in Deutschland ja wirklich Monat für Monat aufs Neue an. Es ist zwar schön, dass bei uns jetzt die Reallöhne gestiegen sind, aber trotzdem sind Lebensmittel einfach teuer. Und das ist in Japan übrigens ganz genauso. Die Reallöhne steigen, Problem ist leider, die Preise steigen mit. Nur die Energiepreise, die ziehen halt eben die Inflation runter. Auch in Japan genau das gleiche wie bei uns. Blöd ist halt eben einfach, dass trotzdem die Kernverbraucherpreise halt steigen. Und das ist in Japan im Juli passiert. Die sind nämlich wieder um 2,7% gestiegen. Grund dafür die Lebensmittel. Mhm. Naja gut, in Japan kommt noch Energie dazu. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen teurer geworden. Aber trotz allem steht man halt vor dem Problem, gerade Reis ist halt eben das Grundnahrungsmittel Nummer eins. Da greift man drauf zurück. Da kann man relativ einfach Gerichte mit kochen. Nur wenn er dann auch irgendwann nicht mehr bezahlbar ist, dann ist das Problem wirklich riesig.
Du kannst es halt leider Gottes nicht einfach so mit Importen lösen. Auch wenn du deinen eigenen Stolz schlucken würdest und sagst, selbst importieren wir wie die Wahnsinnigen. Mit dem schwachen Yen ist es halt eine schlechte Idee.
Ja, nicht nur mit dem schwachen Yen ist das eine schlechte Idee. Es ist tatsächlich auch so, es ist ja nicht nur Japan, wo die Reisernte extrem Probleme hat.
Ja.
Also schauen wir nach Vietnam, schauen wir nach China, schauen wir nach Thailand. Überall kommen Meldungen, dass die Ernte immer schlechter wird. Übrigens, wir bauen zwar keinen Reis an, aber bei uns sieht es halt mit der Gerste und so weiter, also mit den üblichen Kornkrams, auch nicht so toll aus.
Ja, das lief dieses Jahr nicht so toll. Dafür lief der Mais wie Schmitzkatze.
Yay, Popcorn für alle. Immerhin etwas, ne? Nein, ja, aber es ist tatsächlich eine Auswirkung des Klimawandels. Und man muss sagen, auch wenn Leute halt sagen, hey, ich glaube nicht an den Klimawandel, mag ja sein, dass ihr nicht dran glaubt, aber an der Kasse werdet ihr es trotzdem sehen.
Ja.
Ja, und das wird, ouch.
Man wird sich das wahrscheinlich erst bewusst, wenn es kein Bier mehr gibt, weil...
Oh ja, dann da, oh Gott, also, Deutschland, das wird Deutschland nicht überleben. Eieieiei.
Das wird schlimmer als die Dönerpreisbremse.
Oh Mann. Oder Markus Söder hört auf, sein Essen zu posten. Ich glaube, ab da geht die Welt dann unter. Oh. Entschuldigung, ich habe vorhin ein Video von dem gesehen, wie er irgendwie Lebensmittel bewertet. Meine Fresse, was für ein Kasper.
Was du auch für Videos guckst, ist
ja Wahnsinn. Entschuldige, ich würde mir halt immer hier muss man gucken. Fürchterlichst. So, wir wissen ja, dass große IT-Unternehmen, also Google, Amazon, Apple, Microsoft, ja, ich glaube, das sind so die größten, gerne den Markt für sich mal zurechtbiegen, nicht? Mhm. Das ist ja allgemein bekannt und es wird ja versucht, immer mehr diese Unternehmen endlich mal zu regulieren. Also als kleines Beispiel, Google kriegt gerade in den USA ordentlich auf die Schnute, hat ja jetzt ein Kartellverfahren verloren, das Urteil steht noch aus, aber es könnte zur Zerschlagung führen. Jetzt gibt es noch einen weiteren Prozess, auch da sieht es nicht gut für Google aus und Yelp hat Google verklagt. Sachen gibt's. Ich meine, Yelp ist auch nicht besser, aber Yelp hat mal Google verklagt. In Japan versucht man halt auch irgendwie diese Unternehmen endlich in den Griff zu bekommen, denn das ist gerade für kleine Händler ist Amazon einfach tödlich. Apple und Google zusammen dominieren den Smartphone-Markt. Das heißt, für App-Hersteller ist das ein sauschwieriges Umfeld, weil die beiden natürlich alles diktieren. Und über Microsoft brauchen wir gar nicht reden. Die sind ja Platzhirsch bei fast allem, außer bei der Suche. So, und jetzt hat die japanische Kartellbehörde gesagt, okay, es reicht. Und hat jetzt eine Abteilung angekündigt. Die soll bis April oder wahrscheinlich im April 2025 ihre Arbeit aufnehmen, um eben speziell solche Unternehmen besser kontrollieren und viel schneller bei Vorwürfen reagieren zu können. Und dazu sollen auch rund 50 Beamte extra dafür eingestellt werden, um eben ja zu sagen, okay, wir haben jetzt hier mehr Personal, können uns besser drum kümmern und die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern soll verstärkt werden.
Jo. Okay, wir haben ja schon darüber geredet öfters, dass Japan viel plant in der Hinsicht, ne, und auch viel teilweise macht. Also die gehen nicht zimperlich mit den großen Firmen um, so ist es nicht. Und jetzt sind sie da, jetzt ist der Plan da für wirklich eine ganze Abteilung des Kartellbehörde, ne, der Kartellbehörde. Und sie fangen ja relativ schnell an, ne? Geschäftsjahr 2025, das heißt März nächsten Jahres, ne?
Ende März nächsten Jahres, ja.
Ende März, ne?
Ja, es beginnt, 1. April beginnt das neue Geschäftsjahr. Ja. Man muss ganz ehrlich sagen, es ist ein richtiger Schritt, weil die Konzerne übertreiben und immer mehr Unternehmen leiden drunter, weil klar, bist du kleiner, hast du halt nicht die Wahl. Ne? Du brauchst halt eben deine ja, Verkaufsplattformen und man kommt halt an Amazon nun mal leider nicht vorbei, da kann man machen, was man will, weil, tut mir leid, aber da sind die Kunden. So, Google, also auf der einen Seite, klar, Smartphone-Markt, da diktieren die unglaublich viel, aber auf der anderen Seite manipulieren sie ja im Prinzip auch durch ihre Suchmaschine. Kann man sich mal gerne übrigens mit dem befassen, was gerade in den USA abgeht. Das ist sehr interessant zu lesen. Krimi ist nichts dagegen. Und dann sind sie ja auch noch Platzhirsche im Werbemarkt. So, So, Apple ist sowieso Platzhirsch bei Geräten und so weiter und so fort mit ihrem eigenen Ökosystem. Und das muss einfach reguliert werden, weil eben der Druck auf kleine Firmen von diesen großen Firmen unglaublich groß ist. Und vom fairen Markt kann man da nun mal nicht mehr reden.
Nee, das ist auch schlecht für die Entwicklung der Wirtschaft, ne?
Ja.
Wenn die kleinen Startups und die kleinen Firmen nicht wirklich was reißen können, das ist nicht gut.
Das ist es eben. Und das darf eigentlich nicht sein. So, klar, ich meine, die wollen ihre Gewinne erwirtschaften, diese großen Unternehmen, aber auf der Art und Weise, wie sie es machen, ist es definitiv nicht in Ordnung. Also jedenfalls in einigen Bereichen ist es definitiv nicht in Ordnung. In anderen Bereichen, naja gut, das ist halt so eine Sache, aber da so, nee.
Nee. Ja, die fetten Jahre sind vorbei. Wie unglaublich einige von diesen Firmen in der Pandemiezeit, in den letzten 5 Jahren, Gewinne gemacht haben, ist einfach nicht mehr feierlich.
Ja, das ist wirklich heftig. Gerade Google und so. Also ich sag mal, mich wundert es momentan gar nicht, dass so viele Sachen in Richtung Google baut halt Scheiße oder hat Scheiße gebaut und so weiter rauskommt. Naja, wenn man es halt ein bisschen mit der Branche zu tun hat, dann war das von vornherein klar. Also es gibt einfach Dinge, die sind nicht erklärbar. Man muss sich nur die Suche anschauen. Und da muss dann irgendwann ein Stoppschild hin, weil es ist wirklich, also die Auswirkungen auf kleine Unternehmen, die kann man sich vielleicht als Außenstehender gar nicht so vorstellen, aber die sind wirklich massiv.
Ja, und natürlich auch die Auswirkungen auf den Nutzer und den Kunden, ne? Die schon in der amerikanischen Welt schön bezeichnete Enshittification.
Ja, das auch. Ne? Aber wie gesagt, bei Google, also sorry, ich beschäftige mich ja sehr viel mit Google. Aber zum Beispiel, nehmen wir mal Google News. Wer sagt mir denn, dass da keine Informationskontrolle irgendwann betrieben wird, wenn bei der Auswahl der News? Weil man hat immer irgendwie die gleichen an erster Stelle. Ja, wo sind die ganzen kleinen Magazine? Betrifft uns ja im Prinzip auch. Ne? Und das finde ich so schon eine Sache, die gehört definitiv reguliert.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Geld soll nicht die News machen. Also nicht.
Das ist der Punkt. Ja. Nee, eigentlich nicht. Also klar, Geld spielt immer eine Rolle. Ich meine, wir arbeiten ja auch nicht für Luft und Liebe. Aber nicht so. So, letztes Thema. Wir haben ja schon häufiger über extreme Hitze in Japan gesprochen. Und wir sagen ja auch, ne, es kippen halt sehr viele Menschen um dadurch oder über die Probleme, über die Hilfsangebote und so weiter und so fort. Was wir aber bisher nicht angesprochen haben, sind tatsächlich die japanischen Obdachlosen, die darunter ja auch extrem zu leiden haben. Und da ist es so, springen tatsächlich mittlerweile Hilfsgruppen ein, die halt versuchen, den Menschen zu helfen, weil vom Staat kommt da nicht sehr viel.
Da kommt nur das Gegenteil eigentlich vom Staat, ne?
Ja.
Es ist öfters eine ähnliche Einstellung, wie du in Amerika findest, ne? Dass Obdachlose ungewollt sind und am besten doch aus der Öffentlichkeit verschwinden, besonders wenn man Touristen anlocken möchte.
Richtig. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das gehört habe, aber der Satz den fand ich sehr passend. Ich gebe ihn jetzt nur, also nicht genau so, wieder nur wortwörtlich. Japan ist zwar unheimlich höflich, aber auch unheimlich kalt. Und das muss man leider ganz ehrlich sagen. Gerade zu Obdachlosen oder sozial Schwächeren ist Japan halt sehr kalt. Und da ist es halt schön zu sehen, dass zumindest Hilfsgruppen versuchen zu helfen. Also mit Essen, mit so Sachen wie, dass er versucht ihn halt, Sachen halt um Kühlung zu verschaffen und so weiter. Und das ist halt ganz, ganz wichtig.
Ja, ich meine, du brauchst größtenteils Orte, wo sie sich schützen können vor der Witterung, ne?
Ja.
Das ist sehr wichtig. Klar, Wasser ist natürlich das Nächste, was wichtig ist, ne? Das, was zu trinken hat. Weil du diese zwei Sachen schon gemacht hast, Schutz vor der Witterung und genug zu trinken, dann hast du erstmal die wichtigsten Sachen erledigt. Weil ein Mensch kann relativ lange ohne Essen auskommen. Aber wenn du nichts zu trinken hast und keinen Schutz vor der Sonne, bist du geliefert.
Richtig. Oh ja.
Wenn man sich den Umgang von Japan mit Obdachlosen mal so ganz grob zusammenfasst, dann kann man sich einfach angucken, was die Politiker sagen, weil die sagen einfach ganz stumpfsinnig, es gibt keine Obdachlosen.
Ja.
Weil man zählt ja nach, das sind angeblich immer nur so ein paar hundert oder ein paar tausend, wenn es mal hochkommt. Aber dass das natürlich alles Blödsinn ist, das wissen wir ja. Und aber na gut, wenn man es verblendet, dann gibt es auch keine Probleme und dann muss man sich mit solchen Sachen nicht beschäftigen. Und bei der Hitze, das ist so gefährlich, tatsächlich auf der Straße zu leben, weil klar, ein bisschen Schatten gibt's, aber wie halt Matze schon meinte, wenn kein Wasser da ist, dann bist du ganz schnell ganz schlecht dran. Und dann hilft dir auch sonst weiter keiner, wenn du dann da irgendwo in der Ecke liegst, weil sie denken, naja, du bist halt obdachlos, weiß ich nicht, du bist betrunken oder hast Drogen genommen, keine Ahnung.
Also, oder man da guckt lässt halt einfach weg und denkt schon gar nicht mehr nach. Das ist das nächste Schlimme.
Man denkt sich, ist mir doch egal, ne? Und dann wirst du da auch liegen gelassen und dann ist jede Hilfe meistens auch schon zu spät. Und das ist besonders tragisch, dass Leute da überhaupt kein Mitgefühl mehr haben mit diesen
Menschen.
Und man
muss auch ganz ehrlich sagen, ist klar, es gibt von der Regierung Programme zur Hilfe von Obdachlosen. Unterstützung wie zum Beispiel vorübergehende Wohnungen und so einen ganzen Krimskrams. Aber in den Behörden gehen sie nicht gerade zimperlich mit den Menschen um. Und öfters, das gibt mehrere Fälle, von denen auch berichtet worden ist, dass halt hilfsbedürftige Menschen dorthin gegangen sind und fröhlich wieder abgewiesen worden sind mit der Begründung, wir sind obdachlos, ihnen helfen wir nicht. Obwohl es halt Hilfsprogramme gibt. Ne, das ist dann auch noch so eine Sache. Und natürlich auch noch die eigene Scham, die spielt da auch noch eine ganz große Rolle, dass man halt sich selber unsichtbar macht. Obwohl das eigentlich überhaupt nicht nötig sein sollte.
Ja. Und jetzt kommt es natürlich, wie es in den meisten Gesellschaften kommt, in Japan logischerweise auch, dass sich dann Freiwilligengruppen bilden, die dann auf Patrouille gehen, um gefährliche Fälle dann sofort einzugreifen. Weißt du, weil du kannst natürlich nicht irgendwie groß allen helfen, aber wenn du halt jemanden siehst, der wirklich da ohnmächtig auf der Straße liegt, na, dann schreitest du ein.
Ja. Und es ist halt so, viele dieser Hilfsorganisationen, die halt versuchen, den Menschen zu helfen, werden von älteren Personen geleitet oder unterstützt. Allerdings sind das halt auch Personen, die gerade im Sommer selbst ein bisschen kürzer treten sollten, zur Sicherheit. Aber trotz allem versuchen sie halt eben alles und das ist wahnsinnig viel wichtig und auch sehr viel wert. Ja, es ist ein heftiges Thema, finde ich.
Aber so, auch ein wichtiges, ne?
Ja, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, da braucht man gar nichts zu sagen. Obdachlose müssen aus der Unsichtbarkeit raus, gerade in Japan. Ich meine, hier ist es jetzt auch nicht besser, wenn man sich so Städte anguckt, was sie da alles machen, um die Menschen irgendwie loszuwerden, anstelle mal die Gründe für die Obdachlosigkeit zu bekämpfen. Aber naja, was soll's. Wenn ich mich darüber jetzt aufrege, dann sitzt du mir noch 2 Stunden und das wollt ihr bestimmt nicht hören. Gehe ich mal schwer von aus. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Wie immer, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass meine Stimme durchgehalten hat. Wir gehen jetzt ins Wochenende. Schwitzen wahrscheinlich. Soll ja Sonntag wieder verdammt warm werden. Klitzekleiner Hinweis übrigens. Wir haben noch eine spezielle Monatsvorschau bei uns auf der Webseite. Die könnt ihr euch auch noch gerne durchlesen. Da ist auch das Programm von NHK World Japan mit bei. Das erwähnen wir eigentlich leider nicht in der Monatsvorschau, weil wir das immer zu spät zugeschickt bekommen. Yeah. Ansonsten, wie gesagt, weitere Japan-News gibt es immer auf sumika.com. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.